Johannes Mario Simmel. Es muss nicht immer Kaviar sein. Die tolldreisten Abenteuer und außerlesensten Kochrezepte des Geheimagenten wider Willen Thomas Lieven. Vor kurzem verstarb Johannes Mario Simmel und bis dahin hatte ich keines seiner Bücher gelesen. Warum auch? Simmel schien irgendwie das gleiche wie Konsalik, sehr erfolgreich, sehr trivial. Damit mich die Hörerinnen und Hörer nicht falsch verstehen. Trivial ist nicht ein Kriterium fürs Nichtlesen. Nun lese ich lieber zur Entspannung ein Krimi oder ähnliches. Nach dem Konsum einer Fernsehreportage über Johannes Mario Simmel, die ziemlich langweilig war, weil sich eine Menge Leute darüber unterhielten, wie geheimnisvoll und mächtig der nun Verstorbene über sein Bild in der öffentlichen Berichterstattung bestimmte, schenkte mir Kollege Falschgold, mit dem ich zufällig den Bericht gesehen hatte, ein billig erworbenes Taschenbuch des wohl bekanntesten Werkes von Simmel, »Es muss nicht immer Kaviar sein«. Warum nicht, dachte ich mir, versank mit einem Bier im Lesesessel und hatte für das ganze Wochenende keine weiteren Pläne mehr. Ein Wunderwerk der Unterhaltung, das mit lockerem Ton große Geschichte behandelt, Aufklärung betreibt und mich ernsthaft überlegen lässt, mich doch mal wieder an den Herd zu stellen. Stellen wir kurz den im Triviallimbus gefangenen Johannes Mario Simmel vor. Seine Zuordnung zur Trivialliteratur verdankt Johannes Mario Simmel sicher nicht zuletzt dem Umstand seines extremen Erfolgs. Seine rund 35 Romane und Erzählungen erschienen weltweit in 33 Sprachen in einer Auflage von 75 Millionen. Zahlreiche seiner Werke wurden verfilmt. Das höchste Lob, was ihm im Feuilleton vergönnt war, ist ein giftiges, unermüdlicher Vorarbeiter in der Bewusstseinsindustrie. Einziger auf die Schnelle aufzufindende Lobpreisung ist die wahrscheinlich deshalb immer wieder zitierte Aussage Reich-Ranitzkys. Simmel hat wie kaum ein anderer zeitgenössischer Autor einen fabelhaften Blick für Themen, Probleme, Motive. Gestört hat Simmel das weniger. Er hat einmal geäußert, dass er ursprünglich gedacht hätte, man müsse so schön schreiben wie Rimbaud, Verlaine und Rilke zusammen. Doch dann sei ihm bewusst geworden. Man muss den Leuten erzählen, was geschehen ist, verpackt in Romane. Er habe das betrieben, was Norman Mailer Faction genannt hat. Eine Mischung aus Fiktion und Fakten. Simmel wurde am 7. April 1924 in Wien als Sohn eines Chemikers und einer Filmverlagslektorin geboren. Er verbrachte seine Kindheit in Österreich und England. In Wien machte er sein Abitur und absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Chemieingenieur. Als Heilmittelchemiker arbeitete er ab 1943 in einem kriegswichtigen Betrieb. Sein jüdischer Vater konnte 1938 nach England emigrieren, starb dort jedoch kurz vor Kriegsende. Nach dem Krieg arbeitete Simmel zunächst als Dolmetscher für die US-Militärregierung in Österreich und schrieb nebenbei seinen ersten Roman »Mich wundert, dass ich so fröhlich bin«, der 1949 erschien und erste Aufmerksamkeit erregte. Das Debüt basiert auf einer wahren Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg und begründete Simmels Ruf als Autor dokumentarisch untermauerter Romane. Ein Jahr später zog er nach Deutschland, wo er für die Zeitschrift Quick als Reporter durch die ganze Welt reiste. Seinen Durchbruch als Romanautor feierte Simmel dann mit dem heute hier vorgestellten und gepriesenen Agentenroman »Es muss nicht immer Kaviar sein«, der 1960 veröffentlicht wurde und groß beginnt, wenn wir uns kurz daran erinnern, dass die Deutschen immerhin Weltmeister der Herzen und sogar Papst sind. »Wir Deutschen können ein Wirtschaftswunder machen, aber keinen Salat«, sagte Thomas Lieven. Und damit startet eine aufregende Geschichte um einen deutschen Bankier, der vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs glücklich und zufrieden in London lebt und durch einen Betrug seines Kompagnons in Agentenkreise gerät. Nachdem die Gestapo ihn in Deutschland verhaftet und zum Einverständnis zur Agentenarbeit zwingt, verlangen die Engländer bei seiner Rückkehr das Gleiche und auch die Franzosen ziehen nach, als er nach Frankreich flüchtet. Und so tut Thomas Lieven widerwillig, wozu er gezwungen ist. Er wird Agent. Lange versucht er nach Südamerika zu flüchten, aber während der schwierigen Vorbereitungen, die dann doch scheitern, fälscht er Pässe, Nachrichten, Agentenlisten und versucht, so viel wie möglich Gutes zu tun. Weil er dabei aber immer wieder neue überraschende Wege findet, anders zu tun, als ihm von seinen vielen Chefs geheißen und dabei so viel wie möglich Menschen zu retten und ihm das nicht zuletzt durch seinen Charme und seine Kochkünste gelingt, ist das sehr spannend. Ein richtiger Page-Turner eben. Dabei ist Thomas Lieven kein Superheld wie im amerikanischen Comic. Er hat lediglich, und damit mehr als die meisten Mitmenschen ihr eigen nennen, er hat Charme und ist ein passionierter Koch. Gut, ein paar Begabungen entwickelt er später, noch im Verlauf des Buches. Überlegen ist er seinen Widersachern vor allem deshalb, weil diese das repräsentieren, was Johannes Mario Simmel die ganze Zeit abwatscht und lächerlich macht. Uniform, Obrigkeitshörigkeit, blinder Gehorsam, Machtgier. Die ganze Agentenkomödie und Tragödie spielt zwischen 1939 und 1957. Und worüber uns Simmel bei der unterhaltsamen Lektüre nie im Unklaren lässt, ist, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg keine Stunde Null gab. Als Altbundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1935 erklärte, dass es keine Stunde Null gegeben habe, sondern lediglich einen Neubeginn, gab es danach lange und erbitterte Diskussionen. Und heute ist auch diese fast vergessen. Simmel korrigiert diese Fehleinschätzung spielend leicht, wenn er den Superagenten Thomas Lieven erfolgreich Fabrikbesitzer erpressen lässt, die zu Kriegszeiten bei der SS waren. Angereichert ist die atemberaubende Geschichte mit wirklich appetitanregenden Rezepten. Einigen mag man die Zeit des Wirtschaftsbundes anmerken, aber die internationale Kochshow, die Simmel hier der deutschen braunen Bratensoße entgegensetzt, ist grandios. Chardot, Filet Colbert, Götterspeise mit Cognac, Sellerie auf Genfer Art, all das hilft dem antifaschistischen Kampf des Thomas Lieven und hoffentlich auch uns.
In diesem Augenblick ging die Küchentür auf und ein Riese trat ein. Er trug schwarz-grau gestreifte Hosen, eine blau-weiß gestreifte Hausjacke, ein weißes Hemd und eine weiße Schleife. Bürstenhaar zierte den Schädel. Wäre ihm eine Glatze eigen gewesen, dann hätte er wie eine zu groß geratene Zweitausgabe von Jules Brunner gewirkt. »Was gibt es, Bastian?« fragte Thomas Lieven. Mit einer leicht scheppernden, französisch akzentuierten Stimme erwiderte der Diener, »Herr Direktor Schallenberg ist eingetroffen.« »Pünktlich auf die Minute«, sagte Thomas. »Mit dem Mann wird sich arbeiten lassen.« Er band die Schürze ab. »Essen also in 10 Minuten. Bastian wird servieren. Sie, liebes Kind, haben Ausgang.« Während Thomas Lieven sich im schwarz gekachelten Badezimmer die Hände wusch, bürstete Bastian noch einmal über die Smokingjacke. »Wie sieht der Herr Direktor denn aus?« fragte Thomas Lieven. »Das Übliche«, antwortete der Riese. »Fett und solide. Stiernacken und Kugelbauch. Ordentliche Provinz.« »Klingt nicht unsympathisch. 2 Schmisse hat er auch. Ich nehme alles zurück.« Thomas schlüpfte in die Smokingjacke. Dabei fiel ihm etwas auf. Missbilligend sprach er, »Bastian, du bist schon wieder an den Cognac gegangen. Nur ein Schlückchen. Ich war ein bisschen aufgeregt. Lass das. Wenn etwas Menschliches passiert, brauche ich deinen klaren Kopf. Du kannst den Herrn Direktor nicht zusammenschlagen, wenn du blau bist. Den Dicken nehme ich noch im Delirium Tremens auf mich. Ruhe. Die Sache mit dem Klingelzeichen, ist dir klar? Jawohl. Wiederhole. 1-mal klingeln, ich bringe den nächsten Gang. 2-mal klingeln, ich bringe die Fotokopien. 3-mal klingeln, ich komme mit dem Sandsack.« »Ich wäre dir dankbar«, sagte Thomas Lieven, an seinen Nägeln feilend, »wenn du das nicht durcheinander bringen wolltest.« »Ausgezeichnet, die Suppe«, sagte Direktor Schallenberg. Er lehnte sich zurück und betupfte mit der Damastserviette seine schmalen Lippen. »Lady Curson«, sagte Thomas und klingelte 1-mal, indem er auf eine Taste unter der Tischplatte drückte. »Lady was?« »Curson, so heißt die Suppe. Schildkröte mit Sherry und Sahne.« »Ach so, natürlich.« Die Flammen der Kerzen, die auf dem Tisch standen, flackerten plötzlich. Geräuschlos war Bastian eingetreten und servierte das Paprikahuhn. Die Flammen beruhigten sich. Ihr warmes, gelbes Licht fiel auf den dunkelblauen Teppich, den breiten altflämischen Tisch, die bequemen Holzstühle mit den Bastlehnen, die große altflämische Anrichte. Das Hühnchen entzückte Direktor Schallenberg aufs Neue. »Delikat, einfach delikat. Wirklich charmant von Ihnen, mich einzuladen, Herr Lieven, wo Sie mich doch eigentlich nur geschäftlich sprechen wollten.« »Alles bespricht sich besser bei einem guten Essen, Herr Direktor. Nehmen Sie noch Reis, er steht vor Ihnen.« »Danke, nun sagen Sie schon, Herr Lieven, um was für ein Geschäft handelt es sich?« »Noch etwas Salat?« »Nein, danke. Schießen Sie endlich los.« »Na schön«, sagte Thomas. »Herr Direktor, Sie haben eine große Papierfabrik.« »So ist es, ja. 200 Angestellte. Alles aus den Trümmern wieder aufgebaut.« »Eine stolze Leistung. Zum Wohlsein.« Thomas Lieven hob sein Glas. »Komme nach.« »Herr Direktor, Wie ich weiß, stellen Sie besonders hochwertiges Wasserzeichenpapier her. Jawohl. Unter anderem liefern Sie das Wasserzeichenpapier für die neuen Aktien, welche die deutschen Stahlunionwerke gerade auf den Markt bringen. Richtig, Aktien der DESU. Kann Ihnen sagen, diese Scherereien, diese dauernden Kontrollen. Damit meine Leute ja nicht auf die Idee kommen, ein paar Aktien selber zu drucken. Haha, Herr Direktor, ich möchte bei Ihnen 50 Großbogen dieses Wasserzeichenpapiers bestellen. Sie wollen was? 50 Großbogen bestellen. Als Firmenchef dürfte es Ihnen kaum Schwierigkeiten bereiten, die Kontrollen zu umgehen. Um Himmels Willen, was wollen Sie denn mit dem Bogen? Aktien der DSU-Werke drucken natürlich. Was haben Sie gedacht? Direktor Schallenberg legte seine Serviette zusammen, blickte nicht ohne Bedauern auf seinen noch halbvollen Teller und äußerte: Ich fürchte, ich muss jetzt gehen. Aber keineswegs. Es gibt noch Äpfel in Weinschaumsoße und Toast mit Käse. Der Direktor stand auf. Mein Herr, ich werde vergessen, dass ich jemals hier gewesen bin. Ich bezweifle, dass Sie das jemals vergessen werden, sagte Thomas und häufte noch etwas Reis auf seinen Teller. Warum stehen Sie eigentlich, Herr Wehrwirtschaftsführer? Setzen Sie sich doch. Schallenbergs Gesicht lief dunkelrot an. Er sagte leise: Was war das? Sie sollen sich setzen. Ihr Huhn wird kalt. Sagten Sie Wehrwirtschaftsführer? Sagte ich. Das waren Sie doch. Auch wenn Sie den Titel 1945 vergaßen, in Ihrem Fragebogen beispielsweise. Wozu auch noch daran erinnern. Damals hatten Sie sich gerade neue Papiere und einen neuen Namen besorgt. Als Wehrwirtschaftsführer hießen Sie Mack. Sie sind ja wahnsinnig. In keiner Weise. Sie waren Wehrwirtschaftsführer im Wartegau. Sie stehen noch immer auf einer Auslieferungsliste der polnischen Regierung. Unter Mack natürlich, nicht unter Schallenberg. Direktor Schallenberg sank auf seinen altflämischen Bastsessel, fuhr sich mit der Damastserviette über die Stirn und äußerte kraftlos: Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir das hier anhöre. Thomas Lieven seufzte. Sehen Sie, Herr Direktor, auch ich habe eine bewegte Vergangenheit hinter mir. Ich will mich von ihr lösen. Darum brauche ich Ihr Papier. Es nachzumachen dauert zu lange. Zuverlässige Drucker dagegen habe ich. Ist Ihnen nicht gut? Nanu, nehmen Sie einen Schluck Champagner, das belebt. Ja, sehen Sie, Herr Direktor, damals, als der Krieg zu Ende war, hatte ich Zugang zu allen geheimen Dossiers. Zu jener Zeit waren Sie gerade in Miesbach untergetaucht. Lüge! Entschuldigen Sie, ich meinte Rosenheim auf dem Lindenhof. Diesmal hob Direktor Schallenberg nur schlaff die Hand. Ich wusste, dass Sie sich dort verstecken. Hätte Sie verhaften lassen können, in meiner damaligen Position. Ich dachte mir, was hast du schon davon? Man wird ihn einsperren, man wird ihn ausliefern. Na und? Mit Appetit aß Thomas ein Stück Hühnerbein. Jedoch sagte ich mir, wenn du ihn hübsch in Ruhe lässt, dann wird der Herr in ein paar Jahren wieder oben schwimmen. Die Sorte geht nicht unter, die schwimmt immer wieder oben. Unverschämtheit, krächzte es aus dem Bastsessel. Und dann kann er dir viel nützlicher sein, sagte ich mir damals, handelte danach und siehe, es war wohlgetan. Mühsam rappelte sich Schallenberg hoch. Ich gehe jetzt direkt zur Polizei und erstatte Anzeige. Nebenan steht ein Telefon. Unter dem Tisch drückte Thomas zweimal auf die Klingeltaste. Wieder flackerten die Kerzenflammen, als der Diener Bastian geräuschlos eintrat. Er trug ein Silbertablett, darauf lagen mehrere Fotokopien. Ich bitte, sich zu bedienen, sagte Thomas. Die Kopien zeigen unter anderem Herrn Direktor in Uniform, verschiedene Erlasse des Herrn Direktor aus den Jahren 41 bis 44 und eine Empfangsbestätigung des sogenannten NS-Reichsschatzmeisters über den Erhalt von Reichsmark 100.000 als Spende für SA und SS. Direktor Schallenberg setzte sich wieder. Sie können abservieren, Bastian. Der Herr Direktor ist fertig. Sehr wohl, gnädiger Herr. Nachdem Bastian verschwunden war, sagte Thomas: Im Übrigen sind Sie mit 50.000 bei der Sache dabei. Genügt Ihnen das?